Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcasts Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute lautet der Titel unserer Folge Politische Rebellion, wie junge Menschen die Europawahl aufmischen. Unser Extra-Interview zu diesem Thema haben wir mit Lionel Bachelard geführt. Der 21-jährige Auszubildende ist Sprecher der Würzburger Volt-Gruppe. Sie hat mit 6,9% der Stimmen bayernweit das beste Ergebnis bei den 16- bis 24-Jährigen erzielt.
Ja, schauen wir insgesamt vielleicht zu Beginn nochmal auf die anderen Ergebnisse. Bei der bundesweiten Europawahl, sie hat in Deutschland, wie ich finde, einige bemerkenswerte Ergebnisse geliefert. Die Union wurde bundesweit stärkste Kraft, das ist nicht so überraschend, während die AfD im Osten klar dominierte. Auch das hat man erwartet, aber nicht in dieser Form. In Bundesländern wie Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erzielte die AfD zwischen 30,5 und 31,8% der Stimmen. Bundesweit landete die in Teilen rechtsextreme Partei mit 15,9% hinter der Union, die 30% erreichte. Grüne, Liberale und SPD, also die Ampelkoalition, erlitten deutliche Verluste, während das neue Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand immerhin auf 6,2% der Stimmen kam. Insgesamt wählten in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen 29% eine kleinere Partei, auch das sehr bemerkenswert. Die europafreundliche Partei Volt von Lionel Bachelard hat bundesweit 2,6% der Stimmen geholt. Noch besser schnitt Volt mit 9% bei den 16- bis 24-jährigen Wählern ab.
Das waren die Zahlen, wie sie sich aus den Auszählungen ergeben. Und jeder fragt sich, woran liegt das? Und was bewegt die jungen Menschen? Und dazu hören wir uns erstmal an, was Lionel Bachelard zur Situation junger Wähler sagte.
Ich glaube, wir sehen bei jungen Wählern, dass sie durch die vergangenen Jahre, durch verschiedene Krisen, besonders sich im Stich gelassen fühlen von den etablierten Parteien, vor allem von der Ampelregierung. Und auch, dass wir den Faktor haben, dass junge Wähler noch relativ unentschlossen sind und noch nicht seit 50 Jahren SPD wählen und da eine emotionale Bindung zu der Partei haben. Und entsprechend gucken, was ist das Beste auf dem Markt, was ist das beste politische Angebot für mich und was überzeugt mich am meisten. Und ich glaube, da haben wir mit unserer Kampagne einen Nerv getroffen, der offensichtlich gut angekommen ist, vor allem in Städten. Und das sehen wir jetzt in einem herausragenden Wahlergebnis, auch bei den jungen Leuten.
Ja, die Situationsbeschreibung von Lionel Bachelard deckt sich im Wesentlichen mit der Einschätzung vieler Experten. Hat dich dieses situative Wahlverhalten, Thomas, überrascht?
In Teilen ja. Das, die Erkenntnis von Lionel, dass die Bindung an Parteien geringer ist, ist zwangsläufig. Und natürlich ist das eine Riesenchance, auch für neue Parteien, neue Konzepte zu überzeugen. Die Frage der interessanten Themen ist sicherlich spannend. Was nimmt die jungen Menschen mit oder wofür lassen sich begeistern? Und es ist sicherlich auch eine Frage, in welcher Zielgruppe man arbeitet, wie man dort mit Themen punktet. Die Jugend in Deutschland ist, das zeigen viele Studien, eher unzufrieden und möchte Veränderungen, haben aber auch Ängste und haben Sorgen. Mhm. Es ist jedenfalls eins in der Wahrnehmung zwischen Zielgruppen wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Für manche ist tatsächlich das Thema Klima und Migration Top 1 und andere kommen vielleicht eher von anderen Situationen, machen sich Sorge um soziale Themen, um Inflation, um vielleicht auch das Thema Rente, das Thema Krieg, beziehungsweise wo entwickelt sich Deutschland hin in Sicherheitsfragen. Von daher ist es in Teilen erwartbar, insbesondere bei der Gruppe, die Sie angesprochen haben, Studenten. Aber ich glaube schon, dass das Thema deutlich breiter ist.
Ja, und vor allen Dingen gibt es ja eine große Unzufriedenheit, weil diejenigen, die an der Regierung sind und eigentlich diese Probleme lösen sollten, das in den Augen der jungen Leute jedenfalls nicht tun. Und bemerkenswert ist ja auch, dass sie mehr noch als die älteren Wähler dann doch ausgewichen sind auf kleinere Parteien. Das ist einerseits eine Absage an die Etablierten auch und andererseits aber auch die Hoffnung, dass da Neues in der Parteienlandschaft wachsen kann, wie beispielsweise Volt. Wir werden ja noch darauf zurückkommen und eben, auch da werden wir noch etwas näher darauf eingehen, die AfD als auch ein großer Profiteur dieser Unzufriedenheit.
Aber eins, glaube ich, kann man auch nicht sagen. Das zeigt, wenn man sich die, zeigt sich, wenn man die Zahlen sich tiefer anschaut. Ja, ein erheblicher Anteil, ein großer, ein zu großer Anteil der jungen Menschen hat AfD gewählt, weil sie offensichtlich auch glauben, die anderen haben es schon probiert, jetzt vielleicht kann die AfD was bewegen, ohne dass das Programm auch irgendetwas in der Richtung hergibt. Aber vielleicht ist das der Gedanke dabei, was gefährlich ist, weil das haben wir am Ende von Weimar ja auch erlebt. Aber ja,
und jetzt vor allen Dingen, dass 17% der jungen Wähler unter 30, wie Allensbach gezeigt hat, die AfD sympathisch finden, ja. Also da geht es ja nicht nur drum um Protest, sondern tatsächlich auch um, naja, Zuneigung ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon eben Sympathie.
Ja, sie treten auf und sagen, wir sind ehrlich, wir sagen es euch direkt und dann das führt zu einer gewissen Sympathie ohne Zweifel. Aber ich möchte trotzdem nochmal den Aspekt Hoffnung und positive Einschätzung nochmal auch in Erinnerung rufen. Zum einen, die Union hat bei jungen Menschen doch auch eine enorme Zustimmung gegenwärtig. Und wenn man die Frage stellt, sind die Jugendlichen oder die jungen Menschen jetzt plötzlich verstärkt rechts? Ich glaube, wenn man sich dann die linke Seite insgesamt anschaut, gibt es auch dafür keinen Hinweis, dass die Jugend plötzlich von einem Extrem ins andere wechselt. Und wenn wir die Jugendorganisationen der etablierten Parteien hören, würde ich sagen, sind sie immer noch auf dem Kurs, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, nämlich fordernd, sehr weit in die Zukunft schauen und ja, tendenziell radikal, auch die der etablierten Parteien.
Ja, was uns vielleicht überrascht hat, ist an diesem Wahlergebnis, dass früher eben die Altersgruppe bis 24 eher grün, eher Parteien links von der Mitte gewählt hat. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so stringent, wie das mal der Fall war. Und deshalb lassen eben auch die Prozentzahlen für die AfD sicherlich aufhorchen, ja. Aber ich sehe es auch wie du. Man kann jetzt nicht davon reden, dass die Jugend insgesamt nach rechts gerückt ist. Also das ist auf gar keinen Fall die Situation, denn zum Beispiel auch die Werte, die Sympathiewerte für die Grünen sind bei den jungen Wählern immer noch deutlich höher als bei der AfD. Das muss man ja auch mal erwähnen.
Das ist sicherlich, also dem würde ich auch zustimmen. Es ist erstaunlich, insbesondere der Weg zu immer höheren Anteilen der jüngeren Wähler für Kleinstparteien, weil man ja auch immer, wir als Ältere würden sagen, wo wird Politik gemacht? Vor allem dort, wo natürlich auch größere Einflussmöglichkeit, das heißt über Größe der Fraktionen, das stattfindet. Aber die Zustimmung zu Kleinstparteien zeigt ja, dass man einfach die explizit ausgedrückten Ideen zu Klima, zu Migration, von mir aus auch zu Tierschutz, ob man das für richtig hält oder nicht, dass da tatsächlich jüngere Menschen eher sich von angezogen fühlen als offensichtlich die durchs Leben gereiften oder pragmatisierten Älteren.
Ja, schauen wir uns doch vielleicht gleich mal etwas genauer, Thomas, die Partei Volt an, um auch den Gründen für ihren Erfolg auf die Spur zu kommen. Wir haben auch dazu Lionel Bachelon befragt und haben hier einen Einspieler.
Ich glaube, am meisten konnten wir punkten mit dem Thema Migrationspolitik, dass wir nicht diesen Trend mitgehen, den wir bei den größeren Parteien sehen, dass man nach rechts rückt und sagt, wir müssen restriktiver sein, wir müssen um jeden Preis verhindern, dass Menschen nach Europa kommen, wir wollen hier eine Festung aufbauen, sondern dass wir sagen, nee, Moment, wir müssen vor allem in erster Linie dafür sorgen, dass die Migrationspolitik Wert auf Menschen liegt und dass wir das alles so human wie möglich machen und so vereinbar wie möglich mit den Menschenrechten, dass wir da eben ein bisschen anders agieren und da euch ein bisschen vorstechen. Und der zweite große Punkt, wo wir oft drauf angesprochen wurden, auch am Wahlstand, war unsere Klimapolitik, dass wir, das hat sich gezeigt in der Studie vom WWF und BUND in den letzten 5 Jahren, wir haben klimafreundlicher abgestimmt als die Grünen. Wir sind quasi die neue Klimapartei.
Interessant ist, dass der junge Volt-Politiker in einer liberalen Migrationspolitik und beim Thema Klimawandel die Hauptgründe für den Stimmenzuwachs seiner Partei zieht. Denn das sind ja eigentlich zwei Themen, die zu den Kernthemen der Grünen gehören. Wie siehst du
das? Wir haben ihn ja auch gefragt, warum sind Sie eigentlich nicht mit Ihren Themen in die Partei der Grünen eingetreten oder in die liberale Partei in Deutschland? Aber da hat er ja klar gesagt, er sieht nicht, dass er mit diesen beiden Parteien auf dem Weg, das klare Bekenntnis Europa, und da ist ja die Volt-Partei sehr klar in dem, wo sie hinwollen, zu einer gemeinsamen, echten gemeinsamen Führung in Europa. Das sieht er nicht. Und das Zweite, bei den Grünen, die Konsequenz im Klimaschutz, die kann er dort nicht mehr erkennen.
Ja.
Was man vielleicht sicherlich auch nochmal, oder was man auch nochmal kommentieren könnte, die Realität zeigt, mit Positionen, die unverrückbar sind und kompromisslos sind, sind politische Ergebnisse in der Regel nicht zu erzielen. Von daher, die Erkenntnis wird sicherlich auch bei Volt noch um sich greifen.
Aber interessant fand ich schon die Haltung zur Migration. Also Volt fordert ja ein effizientes, faires und humanes Migrationssystem innerhalb Europas. Und Volt setzt sich auch für einen neuen Rechtsrahmen zum Schutz von Klimageflüchteten ein. Das ist ja so, würde ich einfach mal sagen, ein bisschen gegen den Trend. Der Trend sieht ja eher ganz anders aus. Wie können wir uns am besten abschotten vor den Flüchtlingen? Und da finde ich es schon bemerkenswert, dass die Partei damit auch in gewisser Weise realisieren konnte.
Also ich finde es von der Haltung, sowohl zum Thema Klimaschutz als auch zum Thema Migration, ich finde es beeindruckend und ich bin froh, dass diese Haltung auch eine gewisse Zustimmung erfahren hat, mit immerhin ja 2,6%. Ist nicht überragend, aber es spricht junge Menschen an. Das ist gut für die Politik, das ist gut für die politische Auseinandersetzung. Und ja, sie haben hier eine klare Haltung, werden aber sicherlich auch in anderen Themen noch sich klar positionieren müssen. Und gerade die europäische Idee wird nochmal intensiv diskutiert werden. Wo will die Gemeinschaft der europäischen Staaten hin? Wie es im Moment eher den Anschein hat, eher zurück zu mehr nationalstaatlicher Verantwortung und Einflussnahme oder tatsächlich zu dem Modell von Volt mit einer europäisch gewählten, vom Volk gewählten Regierung mit Premierminister, Finanzminister und allem, was dazugehört.
Und vor allen Dingen, Sie wollen das Vetorecht einzelner EU-Mitgliedstaaten abschaffen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Das ist ja etwas, was, glaube ich, in allen Parteien Zustimmung finden, oder in nahezu allen Parteien, ich schließe die AfD mal aus, Zustimmung finden würden. Denn das ist ja das, was ein hohes Nervpotenzial, Stichwort Orban, letztendlich bei Wählerinnen und Wählern hat.
Und je größer die EU wird, wird es umso schwieriger zu handhaben. Also von daher, das Ding ist definitiv überholt. Wollen wir nochmal reinhören, was Lionel sagt zur Schwäche der etablierten Parteien, weil das ja auch eine Grundlage für das ist, was sie erreicht haben.
Ja, finde ich sehr interessant.
Ich glaube, wir haben stark profitiert von einer grünen Partei, die sich in der Ampelkoalition nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat, von der viele Leute, haben sie mir auch am Wahlstand berichtet, ein Stück weit enttäuscht sind, dass man diese Prinzipien, die man jahrelang hochgehalten hat, jetzt nicht so durchgesetzt hat, wie sich die Wähler das wünschen. Ich glaube, wir haben aber auch profitiert von Menschen, die vorher die FDP gewählt haben und dann ein bisschen darüber irritiert waren, dass die FDP so kompromisslos agiert und so nicht progressiv handelt. Und natürlich auch von einer SPD, die nicht die sozialen Themen so anspricht, wie die Wähler sich das gewünscht hätten. Ich glaube, das ist ein Mix aus allen Ampelparteien, wo Wählerinnen und Wähler enttäuscht sind und in uns dann diese Programmpunkte zum Teil wiederfinden mit unserem, sage ich mal, Optimismus und dem Versprechen, dass wir da mehr rangehen und das ernster nehmen.
Ja, ich teile die Auffassung von Lionel, dass natürlich auch die Ampelkoalition eine Rolle dafür gespielt hat, dass die Partei Volt überraschend viele Stimmen bekommen hat. Denn die Enttäuschung über die Ampelkoalition, das hat ja Lionel Bachelot auch gesagt, ist recht groß. Aber auch der AfD hat es genutzt, die Streitereien innerhalb der Ampel und die Kritik an deren Politik. Und die AfD ist ja bekannt dafür, dass sie die ökonomischen und auch kulturellen Sorgen der Menschen auf einfache Art und Weise aufnimmt und beantwortet. Denn der Sündenbock wird immer gleich mitgeliefert. Und welche Überraschung, das sind die Migranten. Und es gibt leider genügend Leute, die das auch so für bare Münze nehmen. Und Kleinparteien wie die Partei Volt können ihre Inhalte natürlich, das muss man auch sagen, besser fokussieren und an junge Wähler vermitteln, als das vielleicht die Etablierten können. Du hast es vorhin gesagt, Thomas, auch da, wenn Volt erfolgreicher wird, wird man eben auch noch sehen, dass man Kompromisse dann irgendwo eingehen wird müssen. Aber zunächst einmal können sie sicherlich ihre Botschaft besser platzieren als die größeren Parteien. Und die mangelnde Bindung an große Parteien schafft überdies Raum für neue, kleinere Parteien. Und da, denke ich, hat Volt ebenfalls stark davon profitiert. Man darf gespannt sein, wie es bei der Bundestagswahl dann werden wird.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, Michael, Oppositionsparteien haben es natürlich immer leichter, klare Kante zu zeigen und harte Positionen aufzubauen, die ihre Kernklientel auch mitnimmt und deren Erwartungen entspricht. Und das sind die Themen, die du angesprochen hast. Da tut sich auch eine Union leichter, nicht nur die AfD, klare Positionen dagegen zu beziehen, beziehungsweise Alternativen anzubieten. Es wird sich zeigen, wie man in Regierungsverantwortung dann damit umgeht. Und dann der Vorteil, den du genannt hast, bei Kleinstparteien kommt obendrauf. Wichtig ist halt, dass man Mehrheiten findet. Und dazu braucht man dann natürlich auch am Ende Kompromisse. Aber ohne Zweifel, und das ist das schon das klare Fazit von ihm, aber ich denke von uns auch, die Regierungsarbeit ist auch nichts Neues. Das ist ja, wird in Deutschland viel diskutiert. Die gegenwärtige Regierungsarbeit ist sehr schwierig in der Akzeptanz, offensichtlich auch bei den Mitgliedern der tragenden Parteien, der ampeltragenden Parteien, ist sehr schwer zu kommunizieren. Und das lässt Menschen auch gucken, wo können sie mit ihren wichtigen Themen landen. Und da gehören dann offensichtlich die kleineren Parteien dazu. Es ist ja auch erschreckend aus meiner Sicht, wie aus dem Stand das Bündnis Sarah Wagenknecht, wir haben es vorhin gesagt, 6,2% erreicht. Und das mit einem Programm, was nicht wirklich klar einzuordnen ist in der ganzen Breite des Spektrums. Also es ist schon beeindruckend, wie stark der Einfluss von sozialen Medien mittlerweile bei der Wahlentscheidung ist.
Es ist ein zweischneidiges Schwert mit Social Media. Auf der einen Seite ist das für uns natürlich eine super gute Möglichkeit, neue Menschen mit unseren Ideen zu erreichen und die sehr schnell und sehr gut konsumierbar darzustellen. Auf der anderen Seite ist eben genau das Problem, dass der Algorithmus Inhalte bevorzugt, die verkürzt darstellen, die gerne auch populistisch sind und damit natürlich den perfekten Nährboden bietet für Parteien wie die AfD, die ja nur entsprechende Inhalte veröffentlichen. Was wir machen, ist Fakten, Fakten, Fakten. Immer wieder widerlegen, was die AfD hier sagt, das stimmt nicht. Das ist teilweise entgegen dem, was sie in ihrem Wahlprogramm sagt. Wobei es natürlich schwierig ist. Wir sehen auch, die AfD hat Social Media wie keine andere Partei als ihr Potenzial erkannt und entsprechend genutzt. Wir wissen auch, dass die AfD da sehr viel Geld reinsteckt, Geld, das wir beispielsweise in keinem Fall haben und dass die AfD auch mit unsauberen Mitteln spielt, mit irgendwelchen Bot-Netzwerken, gerne auch aus Russland. Das sind alles Sachen, die wir nicht machen, weil wir auch einen Anspruch an uns selber haben und dann natürlich in dem Bezug dann auch einen Nachteil haben.
Ja, und dazu passt eine andere Studie des Leibniz-Instituts für Medienforschung aus Hamburg. Nachdem 35% der 18- bis 24-Jährigen in Deutschland die Nachrichten hauptsächlich über diese sozialen Medien beziehen, für 16%, unter ihnen sind die sogar die einzige Quelle. Und die traditionellen Informationsquellen wie Fernsehen, Tageszeitungen oder auch die Kanäle der verschiedensten Medien im Internet werden nur sehr begrenzt benutzt. Und wenn das noch zusammenkommt mit immer weniger Sozialkunde, Unterricht und politischer Bildung in Familie und Schule, öffnet das die Tür für das, was TikTok tut, nämlich mit Emotionen und interessanter Aufmachung scheinbare seriöse Nachrichten in die Köpfe zu bringen. Wobei ich noch etwas erweitern würde, die Tatsache an sich, wie sich junge Menschen informieren, wie sie sich damit auch auseinandersetzen, nicht nur eine Nachricht zu hören, sondern auch eine Analyse und einen Kommentar, wie es ja gerade Journalisten uns als Diskussionsbeitrag oder als politische Bildung auch vermitteln. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist es natürlich für jede politische Partei, je extremer, desto leichter, einen Weg in die Köpfe zu kommen.
Ja, Thomas, die Frage ist jetzt, welche Konsequenzen sollten etablierte Parteien aus dem Wahlergebnis deiner Meinung nach ziehen?
Mir würden mal 5 Punkte einfallen, die ich für dringend erforderlich halte. Da wäre sicherlich zuallererst die Regierenden, aber alle politisch Verantwortlichen müssen handwerklich besser arbeiten, ihre Vorhaben und die Entscheidungen aber auch besser erklären. Das zeigt ja die aktuelle Diskussion in Deutschland. Ich glaube auch wichtig, man darf der AfD nicht länger die Dominanz auf den Marktplätzen überlassen. Das haben wir mehrfach gelesen. Die sind jedes Wochenende bei den Menschen. Ja. Der unmittelbare Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern muss sicher deutlich verbessert werden. Das gilt für alle Parteien. Dringend ist, das haben wir eben diskutiert, auch eine stärkere Präsenz erforderlich in den sozialen Medien und natürlich ein professioneller Auftritt, und zwar mit Botschaften. Aber in einer Form, dass sie die Menschen erreicht. Die Themen der jungen Generation, zumindest scheinen sie in den Programmen der etablierten Parteien nicht ausreichend enthalten zu sein. Das wäre der 4. Punkt. Und ich denke auch, und das schließt damit da unmittelbar an, es mangelt an der Entwicklung langfristiger Strategien zur Einbildung junger Wähler, wie zum Beispiel Bekämpfung von Desinformation und Hassreden in sozialen Medien oder Verstärkung der politischen Bildung in Schulen und Universitäten, aber auch in Familien. Das sind die Themen sicherlich, oder die würden mir einfallen, das wäre eine deutliche Verbesserung.
Ja, kann ich dir nur absolut zustimmen und das Ganze mit der Hoffnung verbinden, dass in der Tat dieses Wahlergebnis jetzt auch gerade für die etablierten Parteien nochmal ein deftiger Warnschuss vor den Bug war, aus denen sie hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen. 5 Möglichkeiten hast du gerade aufgezeigt. Es wird noch mehr geben, aber es muss was geschehen. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Ja, das war die 14. Folge von 2 alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir sie mit unserer Diskussion und unseren Ausschnitten aus dem Extra-Interview wieder gut informiert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
2 alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.